Das Individuum in der Gesellschaft. Klassiker der Soziologie heute. Niklas Luhmanns Systemtheorie. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Individuum in der Gesellschaft, Klassiker der Soziologie. Wir sind Hannes, Jonas, Malte und Carlotta und wir studieren an der Uni Göttingen. In unserem Podcast geht es um verschiedene Klassiker der Soziologie. Es gibt auch schon eine Folge über den Sozialkonstruktivismus von Peter Berger und Thomas Luckmann, die ihr euch auch gerne anhören könnt. Heute stellen wir euch aber Niklas Luhmann und in groben Zügen seine Systemtheorie vor. Die ist für Teile der Soziologie sehr wichtig, aber kann auch auf viele Leute erstmal abschreckend wirken. Deswegen wollen wir versuchen, die Theorie sehr zusammengefasst vorzustellen. Und dafür sprechen wir auch mit Leuten, die sich mit Luhmann und seinen Büchern beschäftigt haben. Aber wie bekannt ist Luhmann eigentlich und was denken die Leute über ihn? Dafür haben wir uns auf dem Campus der Uni mal umgehört.
Ich weiß jetzt nicht so richtig viel, aber was ich weiß, ist, dass er über funktionale Differenzierung gesprochen hat und das ist ja schon total wichtig, das verstanden zu haben für die heutige Gesellschaft, um auch vielleicht zu sehen, dass das aber nicht überall und immer funktioniert mit der funktionalen Differenzierung. Und was mich an ihm aber immer gestört hat, war, dass die Subjekte ein bisschen kurz kommen und so Fragen von sozialer Ungleichheit nicht wirklich behandelt werden. Und deswegen fand ich ihn am Ende dann doch immer nicht so überzeugend.
Niklas Luhmann, das ist doch dieser lustige Soziologe gewesen, oder? Theorie und ja, er war mal in Italien, glaube ich. Systemtheorie ist mir immer ein bisschen zu komplex gewesen, um mich damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich nie wirklich mich mit Luhmann und seinen Arbeiten viel beschäftigt.
Grundsätzlich kennt man natürlich die Systemtheorie, heißt verschiedene gesellschaftliche Systeme, die irgendwie zusammenwirken, aber auch nochmal für sich selbst eigene Systeme und Regeln besitzen. Und was ich noch kenne, ist der Begriff der Kontingenz bei Luhmann, der relativ zentral ist, wo es eben darum geht, dass wir nicht abschätzen können, was in der Zukunft passiert und deshalb eine gewisse Unsicherheit vorherrscht und dass wir da eben Anknüpfungspunkte suchen, die eben dabei helfen sollen, uns Sicherheit für die Zukunft zu geben. Und das war zum Beispiel laut Luhmann in der Vergangenheit dann eben Gott oder religiöse Regelwerke, die da geholfen haben. Und Luhmann sagt, dass dieses System eben durch Experten abgelöst wurde.
Der Name Luhmann scheint also schon mal bekannt zu sein, auch wenn er vielen erstmal Angst macht. Genaueres erklären wir euch jetzt. Jetzt geht es um Luhmanns Biografie. Für Luhmann selber waren Biografien gar nicht so wichtig. Er sah sie als Deuteleien, die das Bedürfnis nach Menschlichkeit befriedigen. Das sagt Peter Fuchs, ein Schüler von Luhmann, über Luhmann. Und weiter sagt er, für Luhmann, so stelle ich es mir vor, sind Biografien Zeitverschwendungen, auf die man verzichten kann. Wir stellen euch die Biografie von Luhmann trotzdem kurz vor. Er selbst sagt, dass Lebensläufe von Zufällen bestimmt sind. Welche Zufälle haben also seinen Lebenslauf geformt? Niklas Luhmann wurde am 8. Dezember 1927 in Lüneburg geboren und starb am 6. November 1998 im Alter von 70 Jahren in Oerlinghausen in Nordrhein-Westfalen. Luhmann wächst im Dritten Reich auf und wird im Alter von 17 Jahren bei der Luftwaffe eingezogen. Das Kriegsende erlebt Luhmann in amerikanischer Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung im September 1945 fängt er in Freiburg ein Jurastudium an. Für Jura entschied er sich, weil seine Kriegserlebnisse und Misshandlungen in der Gefangenschaft in ihm den Wunsch nach Ordnung weckten. Später arbeitet er als Verwaltungsbeamter. 1960-61 fängt Luhmann ein Fortbildungsstudium in Harvard an. Dort lernt er Talcott Parsons und seine strukturfunktionale Systemtheorie kennen. Inspiriert von Parsons beginnt Luhmann seine eigene Theorie der sozialen Systeme aufzuschreiben. Dabei bringt er bewusst Nonsens ein, um die LeserInnen zu einer kritischen Reflexion anzuregen. Seine Gedanken und Literatur hat Luhmann über Jahre hinweg auf kleinen Zetteln festgehalten, die er in Holzkästen einsortierte. So konnte er mittels Zahlen, Farben und Verweise inhaltlich ähnliche Gedanken verknüpfen. Die Zettelkasten wurden zu seinem Speichermedium, was ihm half, wissenschaftliche Arbeiten zu strukturieren. Ende der 1960er Jahre, also zur Zeit der Studentenbewegung, beginnt dann seine Debatte mit Jürgen Habermas, durch die er bekannt wurde. Jürgen Habermas hat auch eine große Gesellschaftstheorie aufgestellt und die beiden streiten darüber, was Gesellschaftstheorien leisten können sollen und wie kritisch sie sein sollen. Aber wie sieht die Gesellschaftstheorie von Luhmann eigentlich aus?
Dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem, was die Systemtheorie von Niklas Luhmann auszeichnet. Also, was kann bzw. möchte die Theorie von Luhmann eigentlich erklären?
Die Systemtheorie versucht im Grunde alles zu erklären. Sie hat einen Universalismusanspruch. Systemtheoretische Ansätze gibt es in allen möglichen wissenschaftlichen Zweigen, also in der Psychologie oder Biologie. Man kennt vielleicht auch die systemische Therapie, die sich auch auf den systemtheoretischen Ansatz bezieht. Es gibt also verschiedenste Systeme. Der Mensch selbst oder auch Maschinen können als Systeme verstanden werden. Soziologisch interessant sind aber vor allem soziale Systeme. Und genau darum wird es jetzt auch gehen, um soziale Systeme und die Systemtheorie. Der Ausgangspunkt von Luhmanns Überlegungen ist die Systemtheorie von Talcott Parsons, bei dem er auch in den USA studiert hat. Da hat er noch Schwächen gesehen. Parsons Theorie erhebt zum Beispiel die amerikanische Gesellschaft der 1930er und 40er Jahre zu einem Idealtyp. Luhmann hat diese dann weiterentwickelt. Außerdem ging Parsons Theorie davon aus, dass Werte und Moral eine wichtige zusammenhaltende Funktion haben, was Luhmann anders sieht.
Was sind soziale Systeme überhaupt?
Soziale Systeme können große, gesellschaftsumfassende Systeme sein, wie zum Beispiel die Wirtschaft einer ganzen Gesellschaft, aber auch eine Grundschule oder eine Familie kann als eigenes soziales System gelten. Ein System zeichnet sich dadurch aus, dass es sich immer von seiner Umwelt abgrenzt. Es hat eine Eigenlogik inne und erschafft und erhält sich selbst. Diese Selbsterschaffung und Selbstaufrechterhaltung heißt bei Luhmann Autopoiesis. Vom griechischen Auto selbst und Poiesis herstellen hat also nichts mit der Poesie zu tun. Der Unterschied zwischen den Systemen und ihrer Umwelt ist dann das Komplexitätsgefälle. Durch die systemische Eigenlogik wird die Komplexität reduziert. Als Beispiel dafür ist im wirtschaftlichen System nur das Eigentum bzw. Geld relevant und dadurch ist das System weniger komplex als die Umwelt, jetzt des wirtschaftlichen Systems, in der alle möglichen Logiken eine Rolle spielen. Systeme definieren sich immer über ihre Funktion, die sie für die Gesellschaft erfüllen, und grenzen sich damit gleichzeitig von anderen Systemen ab. Es gibt also Sinngrenzen zwischen den Systemen. Andere Beispiele für soziale Systeme wären die Wissenschaft, die mit der Logik oder den Codes wahr und nicht wahr funktioniert, oder das Rechtssystem mit Recht und Unrecht, oder Moral, gut und böse. Dementsprechend kennen soziale Systeme auch nur ihre eigene Funktionsweise und sie sind operational geschlossen. Das heißt, es kann natürlich Inputs geben von außen, zum Beispiel beeinflusst das politische System durch seine Entscheidungen das wirtschaftliche System, etwa durch den Tankrabatt. Es kann aber nicht in die Eigenlogik des wirtschaftlichen Systems eingreifen, was man auch an diesem Beispiel des Tankrabatts gesehen hat. Andere Systeme haben nämlich auf die Operatoren des wirtschaftlichen Systems, also zum Beispiel dann die genaue Preisgestaltung, keinen direkten Zugriff, sondern können nur von außen Inputs geben. Systeme sind also nicht autark und völlig unabhängig, sondern auch auf deren Umwelt angewiesen.
Und wie entstehen Systeme überhaupt?
Wenn die Funktion des Systems zu komplex wird, also die Komplexität nicht mehr ausreichend reduziert werden kann, dann bilden sich neue Systeme. Es kommt so zu einer Ausdifferenzierung, wo Subsysteme entstehen. So wird die Gesellschaft also immer kleinteiliger, wie in Prozessen der Arbeitsteilung zum Beispiel.
Was kennzeichnet soziale Systeme noch?
Sehr wichtig bei sozialen Systemen ist der Begriff der Kommunikation bei Luhmann. Soziale Systeme bestehen nur aus der Kommunikation, also nicht aus den Menschen darin, nicht physisch-materiell, sondern nur aus deren Kommunikation. Kommunikation meint dabei aber nicht nur Sprache und Schrift, also wie die Menschen miteinander reden oder schreiben, sondern umfasst auch andere, sogenannte Kommunikationsmedien. Das kann zum Beispiel Geld sein, aber es kann auch etwas abstrakter gedacht Wahrheit oder Macht sein, je nach System. Geld mit Wahrheit oder Macht zu vergleichen, das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal verwirrend und befremdlich, aber genau das macht auch Luhmanns Theorie aus, Gemeinsamkeiten zu finden, da wo man erstmal keine sieht. Das Ziel von der Kommunikation ist dann, dass sie fortgesetzt wird. Kommunikation muss also nicht zwingend zu einem Konsens führen, sondern nur dazu, dass sie weitergeführt wird. Hier tritt das Problem der sogenannten doppelten Kontingenz auf, aus dem sich quasi die evolutionäre Entwicklung der Kommunikationsmedien ergibt. Da in sozialen Situationen für mich nicht deutlich ist, was der andere will und der andere auch nicht weiß, was ich will, müssen wir uns ja irgendwie mitteilen. Und diese Mitteilungen können wiederum bejaht oder abgelehnt werden. Kommunikationsmedien dienen dazu, die vielen Möglichkeiten, die in einer sozialen Situation realisiert werden könnten, zu verringern, also auch die Komplexität zu reduzieren. Wahrheit vereinfacht in die Richtung, wir bewegen uns in einer Situation, in der es darum geht, wahre von falschen Sätzen zu unterscheiden, wohingegen das Kommunikationsmedium Macht die Übertragung der Interessen von anderen auf mich erleichtert.
Kannst du uns vielleicht noch ein Beispiel bringen, um die Systemtheorie ein bisschen zu veranschaulichen?
Ein gutes Beispiel, an dem sich die unterschiedlichen Logiken der Systeme veranschaulichen lassen, ist die ökologische Krise. Dazu hat Luhmann auch selbst 1986 ein Buch geschrieben mit dem Namen Ökologische Kommunikation, aber heutzutage sind die Probleme der ökologischen Krise noch präsenter. Um die ökologische Krise lösen zu können, müssten alle Systeme auf die Krise reagieren und versuchen, zum Beispiel den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die Systeme reagieren aber erst, wenn die Umwelt, also die Umwelt der speziellen Systeme, sie dazu zwingt. Wenn also Entwicklungen in anderen Systemen dazu führen, dass ein System die eigene Funktion nicht mehr erfüllen kann, dann passt sich das System an, um das eigene Überleben zu sichern. Weil aber alle Systeme eine andere Funktion haben und sozusagen eine eigene Sprache sprechen, haben alle Systeme eine eigene Vorstellung von der richtigen Reaktion auf die ökologische Krise und reagieren anders. Die Gefahr, die von der ökologischen Krise ausgeht, ist dabei für jedes System eine vermeintlich andere. Die Sprache des politischen Systems ist Macht, also wird das politische System erst auf die ökologische Krise reagieren, wenn die Parteien das Gefühl haben, dass die Krise wahlentscheidend sein könnte und sie dann davon profitieren könnten. Das politische System ist nur insofern daran interessiert, die Krise auch zu lösen, als dass dadurch WählerInnenstimmen gewonnen werden. Die Motivation ist dabei also nicht, die Krise wirklich nachhaltig zu lösen. Die Motivation im politischen System ist immer der Machterhalt oder Machtgewinn. Nachdem wir jetzt gerade einen kurzen Einblick in die Systemtheorie von Niklas Luhmann erhalten haben, geht es jetzt um die Kritik an der Theorie. Luhmanns Systemtheorie bekam nämlich nicht nur Zuspruch. Sowohl SoziologInnen als auch AktivistInnen formulierten unterschiedlich gelagerte Kritiken an der Theorie. Wir wollen euch einen kleinen Einblick in die Schwierigkeiten der Theorie geben. Eine häufige Kritik an der Theorie ist die Systemtheorie nicht eine Theorie ohne Subjekt?
Die Frage nach dem Subjekt und dem Menschen ist eine in der Systemtheorie viel diskutierte Frage. Auf den ersten Blick führt es zu einer gewissen Entrüstung, wenn der Mensch nicht im Zentrum einer Gesellschaftsanalyse steht, denn wer sonst hält den Laden am Laufen, wenn nicht eine Vielzahl von Menschen? Die Systemtheorie bricht jedoch mit dieser Prämisse, da sie nach Luhmann in Paradoxien führt. Von der Gesellschaft als Gesellschaft von Menschen zu sprechen, führt in die Not hinein, sagen zu können, was der Mensch ist. Und auch wenn die Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften in den letzten Jahrhunderten große Fortschritte damit gemacht haben, zu verstehen, was alles Anteil am Menschsein hat, so ist doch nicht gelungen zu sagen, was der Mensch ist. Luhmanns Theoriegebäude zielt darauf, diese Schwierigkeit zu umgehen. Hierfür suchte er nach Begriffen, die am besten Komplexität reduzieren können. Hierfür eignen sich insbesondere Begriffe, die besonders abstrakt sind und trotzdem ausreichend Informationen über den Gegenstand erhalten. Und so kommt Luhmann auf die abstrakte Definition davon, dass die Gesellschaft nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen besteht. Das heißt nicht, dass es keine Individualität gibt oder Menschen keine Handlungsfähigkeit haben. Die Systemtheorie ist eher ein Versuch, Unterschiede zu sehen, wo sie zuvor nur verschwommen in der Mannigfaltigkeit der Eindrücke ruhten. Und so wird die Gesellschaft als soziales System verstanden, welches durch Kommunikation erhalten wird. Und in dessen Umwelt liegt der Mensch. Entgegen dem Vorurteil, dass der Mensch zu wenig Platz in der Theorie von Luhmann hat, soll gerade die Positionierung des Menschen außerhalb der sozialen Systeme dem Menschen mehr Freiräume geben.
Wie haben denn die KollegInnen in der Soziologie auf Luhmanns Systemtheorie reagiert?
Es gibt da eine schon auch in der Biografie angesprochene Diskussion mit Jürgen Habermas, die in einem Band veröffentlicht wurde mit dem Untertitel Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. In der Frage schwingt schon an, ob Niklas Luhmanns Theorie nicht vielleicht eher dazu da ist, die Gesellschaft zu steuern oder Mittel in die Hand geben soll, die Gesellschaft eben von irgendeinem äußeren Standpunkt aus zu beeinflussen und weniger das emanzipatorische Potenzial in ihr sehen kann. Habermas sagte zwar, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen seinem Projekt, einer neuen Ausformulierung der kritischen Theorie gibt, aber es gibt zentrale Unterschiede, die ihn gerade dazu bewegt haben, auch große Vorwürfe gegenüber Luhmann zu äußern. Als kleiner Einschub für diejenigen, die Jürgen Habermas noch nicht kennen oder von ihm gehört haben: Jürgen Habermas wurde 1929 geboren und ist einer der wichtigsten noch lebenden politischen Philosophen. Er wird zur zweiten Generation der kritischen Theorie gezählt, nach Personen wie Theodor Wiesengrund Adorno, Max Horkheimer und Walter Benjamin. Habermas kritisierte Luhmanns Konstruktion einer Kommunikationstheorie, da sie nicht darauf abgestellt sei, besser zu verstehen, was die Bedingungen dafür sind, dass gesellschaftliche Probleme diskursiv, demokratisch gelöst werden können. Ein wesentliches Ziel von Habermas Theoriebildung war und ist, zu verstehen, wie gesellschaftliche Diskurse mit gesellschaftlichem Fortschritt zusammenhängen. Seine Überzeugung war, dass Kommunikation auf die richtige Weise institutionalisiert das Potenzial hat, die großen Probleme der Moderne besser lösen zu können. Luhmanns Kommunikationstheorie sei jedoch eher dazu geeignet, herrschaftslegitimierend zu wirken und nicht Perspektiven, Wege und Lösungsvorschläge hin zu gesellschaftlichem Fortschritt zu bereiten. Habermas sieht ihn sogar als Anti-Aufklärer, wie er schreibt, auch wenn er der Systemtheorie trotz dessen analytisch etwas abgewinnen konnte. In Zusammenhang mit der Kritik von Habermas tritt auch die Kritik an Luhmann auf, dass seine Theorie konservativ sei, da sie angeblich nur den Anspruch habe, Gesellschaft zu beschreiben und zu beobachten. Damit bringe sie wenig Potenzial mit, Gesellschaft zu verändern. Die Theorie sozialer Systeme ist pessimistisch hinsichtlich einer grundlegenden Veränderung der Funktionsweise, der Eigenlogiken, der sozialen Systeme, wie wir es auch schon an dem Beispiel der ökologischen Kommunikation gesehen haben.
In den Einspielern ganz am Anfang der heutigen Folge haben wir auch schon gehört, dass Luhmanns Theorie teilweise dafür kritisiert wird, dass sie nicht auf soziale Ungleichheiten achtet. Wie sieht es mit der Kritik aus?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei der Systemtheorie, dass sie sich primär mit der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft beschäftigt und eben nicht diese Ungleichheiten betont, die es auch in der Gesellschaft gibt. Die Beschreibung der funktionalen Differenzierung sieht erstmal in der Kleinteiligkeit der Gesellschaft, wie sie dann entstanden ist, erstmal kein Problem, sondern betont, dass sie auf diese Weise Probleme lösen konnte und dann erstmal besser funktionieren kann. Dass dadurch aber quasi Kollateralschäden entstehen, hat sie lange Zeit ignoriert. Man muss der Theorie aber zugutehalten, dass seit Mitte der 90er Jahre die Ungleichheiten doch wieder eine größere Rolle gespielt haben. Niklas Luhmann ist in dieser Zeit in die Favelas in Brasilien gereist und war dort beeindruckt oder auch verstört von den Zuständen von den Menschen, die in Armut leben. Nach dieser Reise hat Luhmann das Thema der Inklusion und Exklusion als zentrale Dimension von sozialen Ungleichheiten verstärkt thematisiert. Inklusion bezeichnet dabei die Möglichkeit der Teilhabe an einem Funktionssystem und die Exklusion den Ausschluss. Um das nochmal zu veranschaulichen, durch die Exklusion aus dem Wirtschaftssystem entsteht automatisch eine Exklusion auch aus anderen Funktionssystemen wie der Kultur. Dadurch kann man sich nicht das Theater, das Kino oder auch die Klassenfahrt der Kinder leisten. Luhmann prognostizierte, dass die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion in der Zukunft immer bedeutender werden würde, insbesondere im globalen Maßstab. Dass dies die funktionale Differenzierung erneut untergrabe, hat er jedoch bezweifelt.
Wir haben jetzt schon was über die Systemtheorie von Luhmann und die Kritik an der Systemtheorie gehört. Und um jetzt nochmal eine andere Einschätzung über Luhmann einzuholen, haben wir mit einem Experten gesprochen. Dr. Oliver Römer vertritt momentan die Professur für Allgemeine Soziologie an der Uni Göttingen. Sein Forschungsschwerpunkt besteht in der soziologischen Theorie. Wir haben ihm ein paar Fragen zu Luhmann und der Systemtheorie gestellt.
Luhmann hat einmal über seine Veröffentlichungen gesagt, dass er immer ein bisschen Unfug oder Unsinn darin versteckt hat.
Wie viel Unsinn meinen Sie steckt in seinen Schriften?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, eines der ganz großen Probleme bei Luhmann ist die Art und Weise, wie wir auf ihn gucken. Als so eine Art von Supertheoretiker, also immer so eine Perspektive auf Luhmann, als jemand, der versucht hätte, sozusagen das perfekte soziologische System auszuarbeiten und immer mit einem großtheoretischen Anspruch aufgetreten ist. Es stimmt tatsächlich, dass Luhmann, wenn man sich die Arbeiten anguckt, mit den Verweisen, die er macht auf Literatur, zumindest meiner Ansicht nach zum Teil extrem ungenau ist. Also er arbeitet dort alles Mögliche ein und er hält sich auch nicht an akademische Konventionen. Also er zitiert auch französische Liebesliteratur des 18. Jahrhunderts völlig ungeniert. Er hat ein zutiefst ironisches Verhältnis auch zur soziologischen Profession. Der schönste Begriff, finde ich, den Luhmann erfunden hat, ist im Hinblick auf die Theorienstreitigkeiten innerhalb der Soziologie, vor allem die sogenannte Theorienvergleichsdebatte in den 70er Jahren, an der er selbst partizipieren musste. Und ich glaube, er hat das höchst ungern getan. Er sprach dann immer davon, dass das ja eine Art von Dekonkurrenzierung von soziologischer Theorie sei, also sozusagen ein Ausschalten von Konkurrenz, in dem sozusagen jeder dann seine eigene soziologische Theorie-Schule betreiben darf, neben anderen Schulen dann letztendlich auch. Und dann trifft man sich ab und zu nochmal auf einem Kongress und vergleicht dann irgendwie, welche sozialen Phänomene letztendlich erklären kann. Das war Luhmann letztendlich immer ein Graus. Wer Luhmann persönlich erlebt hat, ich gehöre nicht dazu, ich habe ja Soziologie angefangen zu studieren 2001, da war Luhmann ja schon tot gewesen zu dieser Zeit. Ich kenne durchaus Leute, habe mich mit Leuten unterhalten, die Luhmann persönlich auch kannten, ihn auch erlebt haben, auf Tagungen, die haben immer wieder festgestellt, dass Luhmann im Grunde genommen, ja, man könnte fast sagen, die Soziologie nicht wirklich ernst genommen hat. Ich habe mal mich mit Systemtheoretiker darüber unterhalten, der dann verteidigend meinte, Luhmann habe die Soziologie leicht genommen. Vielleicht trifft es das besser, aber mir haben Leute zum Beispiel erzählt, dass Luhmann auf Konferenzen immer ein sehr ungewöhnliches Auftreten hatte dann auch. Also beispielsweise muss er mal auf irgendeiner Konferenz gesessen haben, die ihn tierisch gelangweilt haben muss, und hat sich nach jedem Vortrag gemeldet, wurde dann natürlich als sozusagen Superstar dieser Konferenz auch immer als Erster drangenommen und hat dann jeden mündlichen Beitrag wohl mit dem Satz angeblich begonnen, ich möchte einen Vorschlag machen. Und dann kam irgendeine Rede hinterher, die nichts mehr mit dem Beitrag zu tun hatte, der auf dieser Konferenz gelaufen ist, und direkt nach dem Beitrag hat sich Luhmann wieder in seine Lektüre vertieft und hat eigentlich nicht mehr zugehört. Von daher, das stimmt, denke ich schon, dass Luhmann, ich glaube, auch immer so sein eigenes Ding gemacht hat, und das macht ihn, glaube ich, also als Soziologen weitaus reicher dann letztendlich, als man dann glauben möchte, oftmals, wenn man ihn einfach nur in so einen Kanon von Klassikern einordnet und fragt, was ist denn so der paradigmatisch bleibende Wert. Der Soziologe Luhmann, der irgendwie auch als Person in einem wissenschaftlichen Feld agiert hat, ist sicherlich ein Phänomen, wo man sagen kann, also das ist wahrscheinlich noch unterbeleuchtet, auch in der Forschung. Ja. Und darüber kann man sich womöglich dann auch sozusagen so ein bisschen die Frage erschließen, also wie viel Unfug hat Luhmann dann immer eingebaut? Ich glaube immer auch Unfug mit Blick auf sozusagen seine eigene ironische Distanz zur Profession und auch immer in dem Wissen, dass nicht immer so genau gelesen wird, wie man das eigentlich glauben möchte dann letztlich, ja.
Dann haben wir noch eine Frage zur Arbeitsweise von Luhmann. Also er ist ja öffentlich unter anderem dafür bekannt geworden, dass er diese zwei Zettelkasten hatte und auch die ihn in seinem Schreiben und Denken viel unterstützt haben. Und daran anschließend haben wir uns gefragt, inwiefern es für Studierende, aber auch Dozierende wie Sie es wichtig ist, eine gut sortierte Notizsammlung für das wissenschaftliche Arbeiten zu haben.
Also ich selbst habe keine so gut und systematisch sortierte Notizensammlung wie Luhmann. Zumindest was sozusagen diese Ebene des Überblicks betrifft, mit dem Zettelkasten, mit den Verweisungszusammenhängen. Möglicherweise aber auch, weil wenn ich so arbeiten würde, würde ich, glaube ich, andere Abstraktionsgrade von Gesellschaftstheorie in meinem eigenen Arbeiten letztendlich mit einbauen. Und bei Luhmann hat das natürlich dazu geführt, dass er unheimlich produktiv und unheimlich schnell im Schreiben wurde, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite meines Erachtens auch ab einem gewissen Punkt immer
unempfindlicher, also ich würde einfach mal sagen, für Umweltimpulse dann letztlich. Also die Theorie wird selbst zu einem geschlossenen System, das auf gewissen Abstraktionsebenen von Begriffen dann letztendlich operiert. Von daher hat dieser Zettelkasten sozusagen die produktive Funktion gehabt, bei Luhmann durchaus ihn auf Dinge zu stoßen, auf die er sozusagen über bloßes Nachdenken nicht gekommen wäre. Also ein legitimes und ein wichtiges Hilfsmittel. Würde ich auch jedem empfehlen, sich irgendwie sowas auszudenken. Ob es das System ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Bei Luhmann hat das sozusagen dazu geführt, dass diese Theorie eine große Eigenkomplexität und große Freiheitsgrade entwickelt hat. Also sozusagen ein Möglichkeitssinn innerhalb der Theorie, aber auch umgekehrt meiner Ansicht nach durchaus zu einer Geschlossenheit der Theorie beigetragen, die immer schwieriger wurde, für andere theoretische Vokabulare zugänglich zu machen. Was man ja daran sieht, dass man erstmal Lexika und Glossare braucht, um das alles sozusagen wieder zurück zu übersetzen und Studierenden letztendlich beizubringen. Die Luhmann-Sitzungen sind immer die grausamsten Sitzungen, die man in Vorlesungen und Seminaren machen kann. Und meine Erfahrung mit Luhmann ist auch tatsächlich, es gibt Leute, die lesen ihn einmal und nie wieder, oder es gibt Leute, die lesen einmal und nichts anderes mehr als Luhmann. Und dazwischen gibt es ganz wenig. Also das hat sicherlich einen Grund, dass diese Theorie selbst auch hermetisch geworden ist. Und wenn man, sie am Anfang des Gesprächs habe ich ja drüber geredet, wenn man dann doch diesen Soziologen Luhmann sieht, der sich auf eine, ich finde, doch relativ nonkonformistische Weise innerhalb dieses Feldes bewegt, bin ich mir nicht sicher, ob es das ist, was er intendiert hat, sozusagen auf diese Art und Weise ja zu einem relativ monolithischen Klassiker zu werden mit einer geschlossenen Theoriesprache. Ich glaube, er hat seine eigene Theoriesprache immer auch relativ ironisiert gegenübergestanden. Generell finde ich es natürlich wichtig, sich auch sozusagen systematisch Notizen zu machen und auch systematisch zu arbeiten. Ich finde es allerdings hilfreicher, zum Beispiel Zettelkästen Dinge zu ordnen, ja, wie Parsons das eigentlich gemacht hat, aber nicht nur Parsons, sondern auch Sylvain Mills macht diesen Vorschlag in Soziologische Fantasie. In dem letzten Kapitel über wissenschaftliches Handwerk schreibt Mills, dass es Studierende doch mal sehr, sehr stark mit Vierfeldtabellen ausprobieren sollten. Also sozusagen immer auf mehreren Ebenen dann Begriffe und Gegenbegriffe zu finden. Und ich sag mal, auch das ist ja sozusagen nicht einfach ein Abbild von sozialer Wirklichkeit. Es gibt ja nicht einfach vier Hauptfunktionen, wie bei Parsons das oftmals behauptet worden ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass Parsons so sehr dasselbe behauptet hat, sondern es schärft erstmal sozusagen den Möglichkeitssinn, wenn man sozusagen von einer bestimmten Option ausgeht, indem man dann bestimmte Gegenoptionen im Denken ausprobiert. Und auf diese Art und Weise kommt man dann meines Erachtens durchaus auch zu kreativen theoretischen Lösungen, auf die man so ohne weiteres mit bloßem Nachdenken nicht gekommen wäre. Also von daher ist es sicherlich schon sinnvoll, sich so etwas zuzulegen. Erstmal eine systematische Notizensammlung, aber dann auch der Versuch, sozusagen diese systematische Notizensammlung in solche Modelle und modellartigen Darstellungen zu übertragen. All das kann helfen, auch selbstständig soziologisch und auch soziologisch-theoretisch zu denken, meines Erachtens. Ja.
Und für die Leute, die sich vielleicht von Luhmann abgeschreckt fühlen oder ja nicht zu denen zählen, die sich dann nur noch mit ihm beschäftigen wollen, haben Sie da vielleicht Ratschläge für Studierende oder generell für Leute, die sich das erste Mal mit Luhmann beschäftigen?
Ja, also tatsächlich, also ein relativ einfachen Zugang zur Theorie von Luhmann, finde ich, ist in diesem Buch Ökologische Kommunikation erstmal gegeben, wo er sich versucht, sehr geerdet auch seine grundlegenden theoretischen Überlegungen darzustellen. Jetzt ist natürlich tatsächlich das Problem, also den Luhmann-Text zu finden, wo man die Einführung in Luhmann hat, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch Vorlesungen von Luhmann, die sind mündlich übertragen worden und im Nachhinein veröffentlicht worden von jemandem wie Dirk Becker dann beispielsweise. Diese Einführung in die Systemtheorie, die ist sozusagen in der mündlichen Sprache gehalten, die sicherlich einfacher ist als soziale Systeme, was extrem viel Vokabular beispielsweise voraussetzt. Das ist sicherlich auch, um einen Einstieg zu finden, nicht verkehrt. Und was ich persönlich auch gut finde, ist, es ist bei vor einigen Jahren schon, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt im Buchhandel, bei 2001 so eine Reihe erschienen mit Shortcuts, hieß die Reihe. Da waren so kleinere Aufsätze, Beiträge und Interviews von Foucault, von Georg von Förster und aber auch von Luhmann dabei. Da sind so eine Reihe von Zeitungsartikeln drin, von Interviews, die einfach auch hübsch zu lesen sind. Also da auf diese Art und Weise findet man auch einen ganz guten Zugang zu Luhmann. Und ich glaube, auch wenn Luhmann natürlich versucht hat, sich irgendwie selbst aus seinem eigenen soziologischen System als Person herauszudenken, wenn man diese Interviews liest, wird man dann auch feststellen, dass man ihn als Person da gar nicht rausdenken kann. Also wenn er sozusagen anekdotisch beispielsweise über seinen Alltag und seine wissenschaftliche Produktion berichtet, finde ich das immer auch hochspannend. So er erzählt dann im Prinzip, dass er eigentlich den ganzen Tag im Grunde genommen morgens nach dem Aufstehen, wenn er dann mit dem Hund gegangen ist, den ihm irgendwie die Kinder ins Haus gesetzt haben, dann eigentlich erstmal schreibt und dann irgendwie mittags dann auch weiterschreibt und abends liest er irgendwie französische Liebesliteratur des 18. Jahrhunderts. Das ist schon, ich finde, so ganz spannend, weil es irgendwie zeigt, wie Luhmann gedacht und wie er gearbeitet hat. Es erklärt auch ein Stück weit, wie jemand jeden Tag dann auch 30 Seiten oder 35 Seiten oder sowas im Schnitt produzieren kann oder noch mehr. Irgendjemand hat es mal ausgerechnet, wie viel das gewesen sein muss mit Manuskripten. Das war irre viel. Es mag wohl auch daran gelegen haben, dass Luhmann auf die Betreuung von Studierenden, so wie ich mir das habe sagen lassen, keinen großen Wert gelegt hat. Also jeder, der bei Luhmann promoviert hat, durfte das tun und er durfte es so tun, wie er wollte, aber Unterstützung hat er da im Regelfall auch nicht erfahren, nicht möglich dann. Was zu der Merkwürdigkeit führt, dass Luhmann unheimlich stilprägend für die Soziologie geworden ist, ohne im eigentlichen Sinne eine Schule mit Schülern und Schülerinnen zu begründen. Also das ist spannend, dass er im Gegensatz zu vielen anderen, nehmen wir nochmal Jürgen Habermas sozusagen als den großen zeitgenössischen Konkurrenten, der natürlich Leute gehabt hat, wie beispielsweise Klaus Offe, die als Assistenten bei ihm gearbeitet haben, die ihm zugearbeitet haben, die auch ausgebeutet wurden. So ist es in diesem Betrieb einfach dann, in dem Sinne, dass sie genannt, sozusagen zitiert worden sind, ohne eigentlich zitiert zu werden dann, und Ideen übernommen worden sind und prominent weiterverarbeitet worden sind an einer bestimmten Stelle. Aber also bei Habermas merkt man dann immer, dass er viele Überlegungen im Zusammenspiel mit solchen Leuten entwickelt hat. Bei Luhmann ist es immer so, man hat immer den Eindruck, er ist sehr solitär in seiner Theorienproduktion geblieben. Also im eigentlichen Sinne nicht schulbildend, aber für die Soziologie viel stärker stilbildend als beispielsweise jemand wie Habermas, was an sich ja auch irgendwie eine spannende Beobachtung ist. Ja.
Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Möchten Sie abschließend den Hörern noch etwas über Luhmann als Klassiker der Soziologie mit auf den Weg geben?
Tatsächlich, also eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, was ich in diesem Zusammenhang wichtig fände, den Leuten auf den Weg zu geben, und das ist was Luhmann immer selber gesagt hat. Man darf keinen allzu großen Respekt und keine allzu große Angst vor diesen Texten haben. Luhmann hat gesagt, man muss einfach irgendwo anfangen zu lesen, auch innerhalb seines eigenen Werkes. Und wenn man was nicht versteht, dann liest man halt einfach weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei Luhmann ein ganz guter Tipp. Nicht, weil ich glaube, dass man sozusagen ungenau lesen sollte und Dinge dann, die man nicht versteht, einfach weglassen, sondern man sollte sie vielleicht erstmal aus einem einfachen Grund beiseite lassen, um ein Stück weit den Respekt vor diesem vermeintlich so großen monolithischen Werk und seinem Autor zu verlieren, und kann sich dann sicherlich im zweiten und dritten Schritt dann die Frage stellen, ob diese vermeintlichen Klassiker denn auch immer alles richtig gesehen und beschrieben haben. Und gerade Luhmann ist so meines Erachtens, das habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt in diesem Gespräch, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die sogenannten Klassiker der Soziologie eine ganze Menge Baustellen haben. Ja.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Bitte, bitte.
Die Systemtheorie von Luhmann begegnet uns im Studium auch immer wieder. Deshalb spreche ich jetzt mit Hannes darüber, wie es ist, eine Hausarbeit über Luhmann zu schreiben. Was war denn dein Hausarbeitsthema? Worüber hast du geschrieben?
Ich habe in einer Vorlesung über makrosoziologische Theorien eine Hausarbeit zu den Sitzungen über Luhmann und Bourdieu geschrieben. Mein Ziel der Arbeit war es, beide Autoren hinsichtlich von einem Aspekt zu vergleichen und daran die Theorien selber besser zu verstehen. Das Thema, das ich gewählt habe, war, wie die beiden soziologischen Theorien Selbstreflexion verstehen. Dabei ging es darum, wie sich die Soziologie versucht, selber zu reflektieren, um ihre blinden Flecke aufzudecken.
Und was genau war daran dein Forschungsinteresse?
Ich fand es spannend, dass soziologische Theorien nicht nur versuchen, die Gesellschaft zu beschreiben, sondern auch mit den entwickelten Theoriewerkzeugen sich selbst zu beschreiben. Da Luhmann und Bourdieus Theorien einen sehr unterschiedlichen Fokus auf Macht legen, ist auch die Selbstreflexion der Soziologie bei ihnen sehr unterschiedlich gelagert. Bourdieu fokussiert im Vergleich zu Luhmann deutlich stärker unbewusste Strategien von Wissenschaftlerinnen, um erfolgreich im wissenschaftlichen Feld zu sein. Luhmann setzt hingegen weitaus abstrakter an und fokussiert zunächst Operationen im sozialen System, das mittels eines Selbstbezugs seine eigene Identität herstellt. Also das, was wir früher als Autopoiesis kennengelernt haben. Eine Weise, diesen Selbstbezug durchzuführen, ist beispielsweise, so etwas wie einen Kanon der Klassiker der Soziologie zu schaffen, auf den man sich immer wieder beziehen kann und dadurch auch Studierende immer wieder in ähnliche Gedanken und Probleme der Gesellschaft einzuführen.
Okay, was heißt das für dich und deine Hausarbeit? Wie bist du da vorgegangen?
Also ich konnte da schon ganz gut an meine Bachelorarbeit anknüpfen und wenn man effizient studiert, dann versucht man ja manchmal ein paar ältere Arbeiten wieder zu verwerten. Und da habe ich mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Selbstreflexion in der Sozialtheorie Bourdieus beschäftigt habe, brauchte ich dann mehr oder weniger nur noch den Part zu Luhmann schreiben. Da habe ich mir ein paar Tipps von dem Dozenten Oliver Römer geholt, den wir auch gerade schon im Interview gehört haben. Und er hat mir eine recht große Fülle an Literaturtipps und Einführungsbüchern gezeigt. Da habe ich mir dann die Primärtexte raussuchen können, mit denen ich dann die Arbeit schreiben konnte. Luhmann ist schon schwer zu lesen gewesen, also das war keine leichte Aufgabe. Aber ich würde im Nachhinein trotzdem sagen, dass sich das gelohnt hat. Ich glaube, es hat sich gelohnt, die Arbeit zu schreiben, weil ich dadurch die Begriffe von Luhmann, die in den Einführungsvorlesungen immer sehr vage geblieben sind, besser verständlich geworden sind und so die Angst vor dieser Theorie nicht mehr so stark da ist.
Das heißt, beim Schreiben konntest du deine Angst ablegen?
Ja, am Anfang war es, wie gesagt, etwas schwieriger, aber mit der Zeit wurde es durchaus leichter und mir begegnet die Theorie jetzt auch immer wieder, weil andere Autoren auf sie Bezug nehmen und ich glaube auch, dass sich manche Teile der Gesellschaft dadurch besser verstehen lassen.
Ja, wir hoffen, diese kleine Einführung in das Werk von Niklas Luhmann und die Systemtheorie konnte euch weiterhelfen, auch wenn wir wissen, dass wir das natürlich jetzt sehr knapp zusammengefasst haben, was gar nicht so leicht ist. Wir haben aus der Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann gelernt, dass sich das Studium der Klassiker lohnt. Insbesondere Luhmanns Versuch, das große Ganze in seinen Teilen zu verstehen, ist ein interessanter Ansatz. Und wie das Beispiel mit der ökologischen Krise gezeigt hat, ist die Theorie immer noch aktuell. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, mehr über die Klassiker der Soziologie zu hören, könnt ihr euch gerne die Folge von unseren Mitstudierenden über Berger und Luhmann anhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.